Tja, willkommen zu einer neuen Episode der Taschenbuchschürfer.
Hallo, ich bin Anton.
Ich bin Thomas. Heute geht es um Band 62 der Reihe Terra Fantasy, Das Auge und das Schwert von Hugh Walker. Das ist der letzte in der Reihe Terra Fantasy erschienene Band der Reihe
Magira. Und der Autor Hugh Walker wird auch nicht mehr kommen, ist das richtig?
Ich glaube doch.
Aber nicht mit der Magira.
Genau, also eventuell unter Pseudonym, glaube ich, kommt noch ein bisschen was. Aber nichts mehr zu Magira. Es gibt wohl noch zwei weitere Werke, die er dann später mal veröffentlicht hat. Er hatte die ganze Reihe, die ganzen Magira-Bände nochmal überarbeitet und nochmal in einem anderen Verlag rausgegeben.
Und welche habe ich gelesen? Die Überarbeitung?
Nein, oder die ursprünglichen.
Die ursprüngliche Fassung. Und die, es gilt jetzt festzuhalten, ist 3 Jahre älter als 1982. Wir kommen später darauf zurück. Mhm. Okay, diese Magira-Welt ist ja schon was Komisches, weil da sitzen nette Menschen am Tisch und spielen, ich in meiner Vorstellung, ein Rollenspiel. Und einer von denen wird von ganz Bösen im Spiel ausgewechselt. Das ist der Franz Lautmann, glaube ich.
Richtig.
Der wird als Spieler am Tisch wird der in das Spiel hineingezogen und ein anderer nimmt seinen Platz ein und spielt böse Dinge, ohne dass die anderen Mitspieler das merken.
Ja,
das stimmt das so?
Das stimmt. Es ist kein Rollenspiel, es ist mehr so eine Art Risiko, falls du dich daran erinnerst.
Risiko Star Trek oder Risiko?
Risiko. Das klassische Risiko.
Ah ja, mit Kanonen.
Genau. Mhm. Mit einer Weltkarte, wo die Spieler drum sitzen und gerne auch mal Verträge eingehen, Absprachen vereinbaren und sich eventuell nicht dran halten. Ich erwähne das, weil gleich im ersten Kapitel, da haben wir noch ein bisschen Rahmenhandlung. Da sitzen die Spieler tatsächlich noch aufs Brett rum. Der Falke für Kanzanien, das Einhorn, der Löwe. Und der Löwe, das ist der Franz Lautmann, nur dass es eben nicht mehr der echte Franz Lautmann ist, sondern ein Adept, ein böser Zauberer aus dieser Magira-Welt.
Der hat das Symbol des Löwen einfach nur benutzt.
Ja. Mhm. Und die Stimmung am Spieltisch, schreibt Hugh Walker, heizt dich auf. Freu dich nicht zu früh, Verräter. Denn wie sich später rausstellt, der Franz Lautmann hatte ein Bündnis mit dem Falken und der Adept in der Rolle von Franz Lautmann, der hat sich nicht dran gehalten. Daher der Verräter. Das kennen wir von Risikospielen und von der einen oder anderen Partie Diplomacy, wo das auch vorgekommen ist.
Bei einigen Dingen habe ich vergeblich gewartet bei der Lektüre, nämlich die mir liebgewonnenen Personen Sai Te, Tana Sai, Yuriya habe ich nicht wieder getroffen und die schwangere Ilara, man weiß auch nicht, was aus ihr geworden ist. Eigentlich eine Gemeinheit, oder?
Es ist das gleiche Personal wie im letzten Band, glaube ich, und der Hauptteil der Figuren ist wieder mal nicht da.
Hauptteil ist abwesend.
Wir haben den letzten Band damit verlassen, dass Leute auf der Spur von Frankari sind und am Ende dieses Bandes haben sie ihn endlich gefunden.
Naja, das ist aber ein kleiner Erfolg, oder? Wenn man überlegt, was alles nicht klar ist.
Und wie es weitergeht, wissen wir nicht, außer wir lesen die 2 nachgereichten Bände, die Hugh Walker dann außerhalb der Reihe Terra Fantasy dazu geschrieben hat.
Du kennst die nachgereichten Bände?
Nein, ich weiß nur, dass es sie gibt.
Das heißt, möglicherweise erklären die beiden auch nicht, wie das Spiel ausgeht.
Das kann sein.
Also ich sage ganz vorsichtig, wenn wir alle Terra Fantasy Bände durchhaben, dann könnte es sein, dass es ein Special gibt. Aber ich verspreche nichts, weil mich Hugh Walker richtig geärgert hat.
Ja, ich kann das, glaube ich, auch nicht versprechen. Das ist jedenfalls der letzte Band in Terra Fantasy zu Magira. Ich fand den Band besser als den letzten aus einem Grund, aus 2 Gründen, aber immer noch nicht besonders gut. Es ist länger her, dass ich es gelesen habe. Ich fand es ein bisschen verwirrend, darum habe ich es so in einige Schritte eingeteilt. Am Anfang sind alle Helden in der Stadt, Avilil. Die Helden, das sind Thurn und Torich, Der eine heißt Thurn, der andere heißt Thorich und viel mehr an Geschichte kann ich mich nicht erinnern. Und Mythan, ein Zauberer. Die sind in der Stadt.
Und Lautmann Frankari irgendwo auf Magiera.
Genau.
Keiner weiß wo.
Die suchen den.
Weil er der Einzige ist, der Grips hat, was weiß und deshalb mächtig ist, was die anderen nicht sind.
Ja, und der Adept, der Spieler in unserer Welt, möchte verhindern, dass sie ihn finden. Oder möchte ihn selber finden vor den anderen. Und dann gibt es zwei Schauplätze, die Gruppe trennt sich nämlich. Die einen verfolgen Schurken zu einem Tempel.
Ja.
Bis es dort zu einem Hornruf, einem Stoß aus Eopes Horn kommt. Der andere Held geht mit einem magischen Schiff los, Frankari suchen.
Thorich geht.
Thorich. Der wird dann aber von dem Hornstoß auch angezogen und dann treffen sie sich alle.
Weil der Himmel zerbirst.
Und dann fahren sie gemeinsam den Frankari suchen und finden ihn am Ende. Das ist so grob die Struktur dieses Bandes.
Danke. Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte es mir viel geholfen. Ich wäre nicht so labyrinthisch durch die Kapitel geirrt. Im Grunde ist der Anfang ja schon ein bisschen lähmend, oder? Also dieser Franz Lautmann-Körper, wie der jetzt ist oder nicht ist, das ist, also gelinde gesagt, irrelevant. Aber eines ist mir aufgefallen, er beschreibt den Leib als Gefängnis.
Ja.
Kannst dich sicher als Antike an die antiken Vorstellungen erinnern. Da gab es die Soma-Sema-Lehre, der Leib als Grabmal. Mhm. So hat man das in der Antike gesehen. Mhm. Das heißt, ist der Leib erst zerstört, dann wird die Seele frei. Umgekehrt gesprochen, will ich die Seele befreien, muss ich den Leib zerstören. Auf der Welle schwimmt Hugh Walker hier, als er sich über die Unzulänglichkeiten und den Zustand Frank Lautmanns Körper auslässt.
Du überschätzt, glaube ich, meine Erinnerungen an die Antike. Aber ja, es ist vor allem, glaube ich, ein Thema, ein Motiv, das immer wieder bei Hugh Walker auftaucht.
Stimmt.
Ja. Wir haben ja diesen Frankari, was ist mit seinem Körper passiert? Der ist, glaube ich, bei den Schurken irgendwo.
Aber der wartet irgendwo,
ja. Der wartet irgendwo. Aber sein Geist ist gefangen in einer rot-silbernen Rüstung.
Ja.
Und war zuerst unbeweglich dort gefangen und jetzt kann er sich aber drin bewegen. Wir haben außerdem im letzten Band einen uralten Toten, Quetzmael, der in einem heutigen modernen Körper gefangen ist. Oder es ist eher Besessenheit als gefangen. Wir haben in dem Band Frankensteins Monster, eine Figur, die von einer anderen oder von vielen anderen Seelen besessen ist, die in dem Körper hausen. Also diese Besessenheit und im Körper drin sein und dort herrschen zu können oder auch nicht, das gibt es immer wieder bei Hugh Walker.
Und wir haben diesmal bei ihm eine ganze Legion an Untoten, die fleißig aktiv sind, mitmarschieren. Und das ist dir doch sicher aufgefallen, diese Vorstellung, da gibt es viele, viele Tote, viel mehr als Lebende, ist ja zwangsläufig so, aber man kann die aktivieren.
Ja.
Warum macht er das? Er könnte genauso gut Geister aktivieren, er könnte Dämonen aktivieren, irgendwelche Fantasy-Gestalten, er könnte irgendwas aktivieren, was ihm in seinem Fantasy-Universum in den Sinn kommt. Auch Gartenzwerge, Waldkäuzchen, Edelpilze, völlig egal. Aber er zielt auf die Verstorbenen. Wieso will er die immer aktivieren?
Das weiß ich nicht. Aber ja, das tut er. Das hat er immer wieder. Aber warum?
Ja. Also das ist eine echte Auffälligkeit bei diesem Autor, dass die Toten bei ihm nicht tot sein müssen. Also es geht jetzt nicht um Ausnahmefälle, dass jemand als Geist wiederkommt oder in der Vision gesehen wird. Das lasse ich außen vor, sondern bei ihm sind die Toten massenweise, als Massenphänomen, als unüberschaubare Anzahl werden die aktiviert. Das ist ein interessanter Punkt und ich habe auch keine Erklärung oder ein Indiz, warum. Wie wäre es denn, wenn wir mal auf diese Erscheinung Mythans in einem Gasthof eingehen? Kannst dich erinnern, das war ziemlich am Anfang. Da erscheint der Knabe. Warum eigentlich? Warum erscheint er da? Und dann offenbart sich dieser alte Freund von Maron, der heißt dann Kean oder Kian. Und der Kian, der wird dann in den Äther entführt. Zack, bumm, weg, aus. Und ich habe ehrlich gesagt nicht kapiert, was passiert jetzt da?
Mythan ist auch so eine Figur, die mir nicht besonders gefällt, der im ersten Kapitel sehr rumgeraunt vorgestellt wird. Mythan, das menschliche Findelkind, das die Mythanen aus einer unerforschlichen Laune heraus auf Sorg aufwachsen ließen und seine Mythanen erzogen. Mythan, der die Geheimnisse der Mythanen kennt, der selbst die Adepten zu rufen vermochte, die Schatten ewigen Nacht. Mythan von Sorg und bla bla. Also Mythan ist ein menschliches Findelkind, das von den Mythanen oder Adepten, ich glaube, das sind die Oberschurken, wo auch der falsche Spieler im ewigen Spiel herkommt. Der ist von denen erzogen worden und in die Kunst der Magie eingeweiht worden. Das ist also so ein Zwischending, Vermittler zwischen den Mythanen und unserer Welt.
Also das hilft mir jetzt, danke.
Es ist vor allem die gleiche Figur. Wir hatten schon im ersten Band oder im zweiten einen Bus.
Ja, genau.
Der war ein Halbmythan. Der war so eine Art Bindeglied zwischen den Menschen und den Mythanen. Der hatte mythanisches Blut und konnte ein bisschen zaubern, stand aber doch auch, also im Prinzip die gleiche Figur.
Du hast ja das Spiel schon mal leibhaftig gesehen. Gibt es denn in der Magiera-Welt vielleicht einen Stapel mit Mythanenfiguren zum Abheben?
Nein, glaube ich nicht, tatsächlich. Es gibt andere Stapel, die später vielleicht eine Rolle spielen, aber die Mythanen gibt es, glaube ich, gar nicht.
Ja, einen Stapel kenne ich gut. Da stehen die ganzen Halbtoten, Ganztoten, doch nicht Toten und nicht mehr Toten und Toten drauf. Genau.
Der Mythan ist im letzten Band irgendwie aufgetaucht, weil Hugh Walker vergessen hatte, dass er mit Brust schon so eine Figur hatte, vielleicht.
Vergessen hatte. Wow. Oh, das war ein Tiefschlag. Das war.
Also, er ist ein Held.
Ein Held, ja, okay. Ja, und da kommen dann diese Geister zum Vorschein und die lassen die Puppen tanzen. Die Figuren sind in die Figuren eingeschlossen und die ziehen an den Figuren, an den anderen Figuren und lassen die tanzen.
Und sehr bald gibt es diese Kneipenszene, die du erwähnt hast. Da taucht eine Figur auf. Also wir haben einen Kean, das ist ein alter Freund, Feind von Turn. Eigentlich eine nette Figur, der wird aber sehr bald getötet. Insofern gar nicht mal so wichtig. Und taucht vor allem eine Figur auf, ein riesenhafter Kämpfer, der die Helden verfolgt und ein bisschen komisch ist. Der spricht, dieser Riese benimmt sich so ein bisschen besessen, spricht einen der Wachen mit dem Namen an. Er nennt sich selber Ilmis, obwohl der Ilmis eine Wache aus der Kneipe ist, der seit 8 Jahren tot ist. Also ein riesenhafter Körper, der von einem Geist besessen ist. Und der erschlägt den Kean. Und danach landet Keans Geist
im Äther.
Und später im Körper dieses Riesen. Der Riese, der ist so eine Art, der sammelt alle Seelen, also ich habe es nicht geschrieben, der sammelt alle Seelen, die er getötet hat, in sich auf. Hat selber erstmal keine eigene Identität, sondern immer eine der getöteten Seelen gewinnt so ein bisschen die Oberhand und kann ihn steuern. Aber ähnlich wie Frankensteins Monster ist er so ein unbeschriebenes Blatt, eine Tabula rasa, zieht herum, ist riesenhaft, tötet Menschen, ohne es eigentlich zu wollen, wird immer wieder zwischendrin ferngesteuert. Das ist die eigentlich interessante Gestalt. Und der ist so, der findet ganz am Schluss den Frankari, alle anderen ihm hinterher. Und ganz am Schluss ist er unter Kontrolle von dem Mythan und die Kean-Identität in ihm wird wohl hoffentlich sich wieder entwickeln, sodass also der Keans Geist jetzt in ihm steckt.
Die Grundbedingungen dieser Figur, die du jetzt dankenswerterweise für mich verständlich dargestellt hast, der ist jetzt für mich nicht mehr so nebulös. Danke. Aber das, was du hier erschlossen hast, sind schon auch ein bisschen gutwillige Interpretationen. die auf Vorentscheidungen des Autors beruhen, die dieser im Grunde nach meinem Leseerlebnis nicht so richtig trifft, sondern der setzt die voraus, diese Grundbedingungen der Figur, die diese konstituieren, die kann man erschließen, wenn man so genau hinschaut, wie du das offenbar kannst. Aber im Grunde ist das doch ein bisschen interpretiert. Der Autor lässt den, glaubst du nicht?
Ich glaube, er macht es nicht sehr deutlich, er deutet es nur an, aber es ist schon, ich finde es, also die, wir sind jetzt in Phase 2. Ja. Die Bösen, die Schurken, das sind die Priester von Ishiti oder so ähnlich.
Das sind die Feinde diesmal,
ja. Unter einem Meshil, der Anführer. Die entführen diesen Riesen. Und der erwacht dann später, Kapitel 6, weiß nicht, wer er ist. Er erinnert sich irgendwie an das Schwert von Kean. Er vermutet mal, vielleicht bin ich dieser Kean. Das steht schon in Kapitel 6 drin. Er wird dann festgekettet von den Priestern, entkommt aber. Ich finde, das kann man schon rausholen, ohne zu viel rein zu interpretieren.
Ah, ein guter Beleg, ja. Das ist, was war das? Kapitel 6?
Kapitel 6. Mhm. So richtig mehr Belege habe ich nicht. Ich meine, Vergleiche zu Frankenstein habe ich. Dieses Monster, diese Gestalt mit Keans Seele und anderen in sich, verfolgt ja den Frankari im Auftrag der Schurken. Jedenfalls zwischendurch. Denn die Magie der Schurken funktioniert nur dann, wenn in der Brettspielwelt, in Magira, jemand einen Zauberwurf gemacht hat. Wenn da ein Spieler einen Zauberwurf, einen Pasch, einen Dreierpasch wirft, dann werden die Regeln des Spiels ein bisschen gelten Sonderregeln. Man kann Personen und Schiffe versetzen und dann kann der falsche Franz Lautmann das Monster dann steuern. Und die Helden sehen unter sich das Monster in den schäumenden Wogen zwischen den gefährlichen Felsenriffen wartete eine menschliche Gestalt auf die steile Küste zu. Es war ein dunkelhaariger Mann von außerordentlich großem Wuchs, nackt bis auf ein Lendentuch. Das Monster klettert dann oder die schroffen Wände hoch. Und bei Frankenstein gibt es ja auch so eine Szene, wo Frankenstein das Monster in den Alpen beobachtet, wie das da wie eine Gemse wild, also geschickt rum klettert. Sie vermuten, dass dieses Monster den Frankari sucht, was ja auch der Fall ist. Ich habe hier ein Zitat. Vielleicht warten sie darauf, wiedergeboren zu werden, die Adepten, auf einen Körper, in den sie schlüpfen können. Und dieser kam vorbei, leer und unbeseelt. Der war ein leeres Gefäß für die nächstbeste Seele. Doch das ist alles nur Grübelei, die zu nichts führt. Die Wahrheit muss gefunden werden, nicht erdacht. Also das ist zugegeben Spekulation auch innerhalb des Buchs.
Hast du dich jetzt übrigens gerade auf Mary Shelley bezogen oder auf eine Verfilmung?
Auf Mary Shelley.
Da gibt's das. Ah ja.
Da gibt's also lange Geschichte, aber da gibt's andere Podcasts zu Mary Shelley.
Wir machen jetzt keinen Exkurs, sondern springen weiter wahrscheinlich.
Ja, wir haben da also in dem Tempel, weiß nicht, ob es da, ja, da viel zu sagen gibt.
Die Grotte ist interessanter.
Den Meshil, der in Eopis, also die Helden gehen ihm hinterher. Ich weiß nicht genau, warum. Warum sie überhaupt zu dem Tempel der Geschichte gehen. Also vielleicht wird es gesagt, aber jedenfalls nichts, was mich überzeugt hätte. Das Monster dort befreit sich. Die Helden dringen ein. Und Meshil erkennt aber den Verrat und bläst in Eopis Horn. Und da kommen dann alle möglichen Tiermonster herbei. Tausende von Sumpfgeschöpfen und Vögeln fliegen, kommen herbei, angelockt von Eopis Horn. Und ich glaube, in diese ganzen Tiergestalten gehen die übrigen Seelen aus Frankensteins Monster dann rein. Weil der hat ja,
reiche Sammlung, ja.
Wo die Figur herkommt, einer vermutet, es könnte ein Reiter der Finsternis gewesen sein. Wissen wir nicht, aber die Figur ist an sich schon alt und hat viele Seelen gesammelt und die haben jetzt keine Lust mehr und die gehen alle in die Tiere versorgt. Und das Schiff mit Torich wird eben auch angelockt von den Opressoren, sodass die Helden jetzt wieder eine Gruppe sind.
Das war da, wo der Himmel birst. Eigentlich toll. Das hat er nicht breit ausgekostet, aber so nebenbei macht er da so eine, wie könnte man das nennen, so eine apokalyptisches Ende in der Mitte des Buches. Also da war ich, muss sagen, wow, was für eine Zäsur, das muss man erstmal hinkriegen.
Kriechende Schatten aus dem Äther kommen aus diesem geborstenen Himmel dann. Währenddessen ist das Brettspiel, wohl in einer etwas langweiligen Phase. Wir kennen das aus allen möglichen Brettspielen, Risiko und vor allem Monopoly. Es war bereits abzusehen, dass die Angreifer in wenigen Runden vor den Mauern der dünn besetzten Burgen stehen würden. Es war nur noch eine Frage der Zeit, nicht mehr des Planens oder der Strategie. Die Reiche des Falkens und des Einhorns würden ausradiert sein vom Antlitz dieser Welt. Also es wäre, man eh schon weiß, wer gewinnen wird, aber man muss halt noch würfeln. Ja, und jetzt sind aber alle auf Frankades Spur, ihm hinterher.
Gemeinsam, irgendwann auch in einem Boot, auf dem Weg zu einer Grotte, oder springe ich zu weit?
Nee, mach nur, passt schon.
Passt schon. Okay, sie gehen zu einer Grotte, paddeln da rein und treffen dort auf die Wolsan-Leute. Und dann stecken sie fest, weil hinter ihnen im Wasser, da sind Ungeheuer und vor ihnen, hinter jeder Säule ein Feind. Ja, und dann was tun? Naja, also wenn man nicht gefressen werden will, dann sagt der Held natürlich, lieber komme ich durch eine Klinge oder einen Pfeil ums Leben, als dass ich von einem Unterwassermonster gefressen werde. Tja, so machen die das. Das ist natürlich schön alles dargestellt. Es werden Fackeln geworfen, die da irgendwo zwischen Säulen liegen, damit man gleich sieht, wenn einer kommt. Und dann kommt auch einer, ich glaube, es ist Mythan, weiß ich jetzt nicht mehr. Ich glaube, Mythan kommt und prompt fliegt ein Pfeil auf ihn zu, aber weil er das natürlich durch Zauberkraft ein bisschen beeinflussen kann, geht der nur Millimeter weit an ihm vorbei. Und ja, dann wird verhandelt und die bösen Ishiti, die müssen das auch kapieren, dass es jetzt weitergehen muss. Und dann kommen sie raus aus dieser Sackgasse und das Ganze läuft wieder weiter. Ich weiß, ich würde jetzt sagen, was Mythan sagt, aber ich glaube, du willst vorher was einwerfen.
Es gibt ja diese eine Szene, wo die auf wolsische Soldaten stoßen.
Na, das wird die sein.
Frankari ist im Begriff, mit den wolsischen Soldaten zu kämpfen, gewinnt aber im Hintergrund seines Bewusstseins als Spieler. Frankari wusste er, dass er wichtigen Figuren gegenüberstand, Helden und Recken. Und im nächsten Kapitel, das wieder in unserer Welt spielt, da gab es eben so einen Zauberwurf. Und da wird beschrieben, das Ganze aus der Perspektive der Spieler. Von dem fast aufgeriebenen Heer gelangt nur die beiden Helden, die stärksten Kampffiguren, tatsächlich bis ins Hochland von Agolo. Sie stießen dort auf eine Gruppe von Löwenkriegern und ließen sich, obwohl sie keine Krieger zur Unterstützung bei sich hatten, auf ein Gefecht mit ihnen ein. Er würfelte doch, keiner seiner Würfel war ein Treffer. Beide Helden des Falken fielen. Und das sind genau die Helden, die im Kapitel vorher von Frankari erschlagen wurden. Viel passiert dann eigentlich nicht mehr, oder?
Da wird von Mythan dieser Kerin Sorg eingeführt. Kannst du zu dem was sagen? Der ist mir rätselhaft. Kerin Sorg.
Das ist ein Pseudonym, das sich Mythan gibt. Ich meine, der Name, also er heißt Mythan, weil er ein Findelkind, der Adoptivkind der Mythanen ist, also das Wort Mythane von mir ist. Sein Nachname ist Sorg, weil er auf einer Welt namens Sorg erzogen wurde. Aber jeder klingt irgendwie nach Sorcery, oder?
Ach nee.
Weiß ich nicht, Mythan, ja, okay. Und er nennt sich einfach, als er auf die Ishiti und Wolsan trifft, nennt er sich Pseudonym diesen anderen Sorg. Das wird aber auch durchschaut. Also,
Okay, also ich habe dem Fortgang von dieser Phase im Buch, habe ich nach Zäsuren Ausschau gehalten, weil ich gedacht habe, vielleicht passiert ja noch mal was wie der Himmel zerbirst. Mhm, aber das Einzige, was noch kam und vielleicht als Zäsur durchgehen mag, das war eine Wildschweinjagd. Ich finde das immer schön. Also als ehemaliger Asterix-Leser, also wirklich ehemalig, ich kenne nämlich noch Leute, die sind 10, 20 Jahre älter als ich und haben sich das neue Asterix gekauft dieses Jahr. Habe ich nicht gemacht. Aber trotzdem, wenn ich von einer Wildschweinjagd lese, dann sehe ich immer da einen großen, dicken, gestreiften Wams durch den Wald rennen. Und dann kommt er mit unter jedem Arm ein dickes Wildschwein raus. Ja, und da, das, die haben sie erlegt, die Wildschweine, die haben sich's gut gehen lassen. Und ja, und dann geht's wieder weiter. Die Mannschaft wird von den Untoten niedergemacht. Aber wer bleibt übrig? Große Überraschung. Torich und Francari. Na, wer hätte das gedacht? Wollen wir jetzt ins Höhlenlabyrinth der Echsen marschieren oder wo magst du weiter
spielen? Das entscheidest du. Ich glaube, ich bin fast am Ende.
Warst schon am Ende? Ja, das ist gut. Alles gesagt.
Ja. Die Helden sind Feind. Der Feind ist im Moment, also sie sind nicht in akuter Gefahr. Was mit Ilara und dem ungeborenen oder inzwischen schon geborenen Kind?
Keine Ahnung.
Was so eine Art Sohn des Teufels ist. Omen-Geschichte, dass der Beliol, der Oberdämon da wiedergeboren, keine Ahnung, was mit denen ist. Das wäre in den letzten Bänden.
Vermutest du, dass das
dort wäre? Reine Vermutung.
Ja.
Ganz am Ende ist der Riese jetzt eben unter Kontrolle von Mythan und ist noch ein bisschen nebulös, wolkig, aber sie nennen ihn weiter Kern und diese Identität wird wohl auch die Oberhand erlangen. Ein netter Gedanke noch, ganz zum Ende. Francari, also der echte Franz Lautmann, kriegt ein bisschen ein schlechtes Gewissen wegen der Gewalt, die sein Spiel erzeugt hat. Ich meine, der mit ein paar Spätzeln erfindet so ein Brettspiel, Magira, und setzt sich zusammen und jetzt plötzlich hat er eine Welt erzeugt, wo es massive Gewalt gibt, die Leute sich bekriegen. Das wäre ein schöner Ansatz gewesen für eine Kritik am Kriegsspiel.
Eine Selbstkritik des Autors, meinst du?
Ja.
Aber hängt das mit der Stelle zusammen, wo den Helden wirklich die Freude am Spiel vergeht? Das wird so artikuliert. Ihnen vergeht die Freude am Spiel. Das ist natürlich schon auch selbstkritisch, oder?
Also
ja. Ich denke schon, ja.
Ja.
Kann man wohl schon so sehen. Ich weiß nicht, ob sich diese Aussage, dass den Helden jetzt sogar die Freude am Spiel vergeht, dass sich das auf diesen Effekt der Gewalt bezieht, weiß ich nicht.
Ja, weiß ich auch nicht. Aber bei Francari steht, sein Herz blutete im Angesicht dieses wilden Tötens und Zerstörens. Tränen waren in seinen Augen, trotz der hämmernden Gedanken, die sagten, es ist nur ein Spiel, Franz Lautmann, es ist nur ein verdammtes Spiel. Aber es lag keine Beruhigung darin.
Waren das auch die letzten Worte des Romans?
Die letzten Worte des Romans.
Also damit, das ist jetzt der Abgesang der Magiera-Welt aus unserem Podcast, oder?
Das kann ich mir durchaus vorstellen, ja.
Heißt das, wir kommen jetzt zum New Walker-Fazit?
Zum New Walker-Fazit, ja.
Wer zuerst? Ich darf zuerst.
Wenn du möchtest.
Ja, also ich bin ja im Grunde immer noch ein bisschen frustriert, weil mir dieses Weltbild hinter der Magiera-Welt und ich glaube, man kann auch sagen, hinter der Stirn des Autors, das ist mir einfach nicht klar geworden. Und das frustriert mich, weil ich bemühe mich ja, dem auf den Grund zu gehen und ich bin ja auch ein braver Leser. Oder heißen die böse Leser? Nein, also irgendein Leser halt. Und wenn mir das gar nicht gelingt, über mehrere Bände, und man kann ja das jetzt auch lüften, wir haben diesen Band sogar vorgezogen, um die Magiera-Welt in unseren Köpfen im Zusammenhang besprechen zu können. Und es ist mir trotzdem nicht gelungen. Und da fiel mir ein Zitat auf, Mythan im Tempel spricht, Doppelpunkt, die Dinge der Götter sind nicht für den kleinen Geist des Menschen geschaffen. Ja, da kann ich nur nicken. Aber eine Eine kleine Anmerkung hätte ich noch. Der Autor erlaubt sich in dieser Magiererwelt mit Buchstaben alles Unmögliche möglich werden zu lassen. Und das tut er in einer Weise, die geht nach einer Ansicht weit über das hinaus, was der Leser, also ich, verkraften kann. Da gibt es ja zum Beispiel das Schiff, das die Berge des Arul überquert. Ja, das ist, aber da, das ist ja eigentlich etwas, was man Hugh Walker mit vielen goldenen Sternchen an die Autorenbrust heften kann, weil er hat das, wie du mir versicherst, 3 Jahre vor Fitzcarraldo, dem berühmten Herzog-Film aus den 80ern, er hat es 3 Jahre vorher geschrieben. Also das kann man natürlich sagen, fliegende Schiffe oder was weiß ich für Schiffe gibt es in vielen Welten, aber diese Arul-Überquerung, das ist schon derart herzogmäßig, dass man fast darüber spekulieren kann, ob nicht vielleicht eher Hugh Walker gelesen hat. Aber jetzt, damit höre ich auf, das war mein Fazit zu der Magiererwelt im Krückstock gefuchtelten Taschenbuchergeschöpfe.
Und mein Kommentar letztlich, ich finde die Idee schön, diese Brettspielwelt zu haben und das Geschehen in unserer Welt und parallel in der Fantasy-Welt zu erzählen. Dafür ist mir dann aber zu wenig Zusammenhang. Und die Geschehnisse, dafür ist mir zu wenig erzählt aus unserer Welt, aus der Garage, in der sie sitzen, um den Holztisch rum und das Spielen. Die Geschichten wirken ein bisschen so, als wären sie nach und als hätte es keinen großen Plan gegeben und hätte drauf losgeschrieben. Was ich ja verstehe, die Produktionsbedingungen bei der Terra Fantasy-Reihe, da heißt, schreib mal schnell noch ein Magiera-Roman, ja gut, mache ich den nächsten. Es gibt dafür, finde ich, zu viel Wiederholungen der Konstellationen, der Figuren. Es kommt nie zu einem ordentlichen Abschluss. Manche Gestalten werden spät eingeführt, von denen ich ja eigentlich erwartet hätte, dass sie früher da gewesen wären. Figuren werden erfunden, Bus, Frank Hari selber und dann einfach Ilara und dann nicht mehr benutzt. Das könnte episch sein, wenn es gut geplant ist, und so ist es ein bisschen verloren, finde ich. Er hat in den meisten Bänden eine Szene drin, die sprachlich gut ist, die mir gefällt, und meistens eine Schreibe, die mir nicht so gefällt. Ein furchtbares Geraune, wo versucht wird, Atmosphäre zu erzeugen, in dem Band jetzt tatsächlich weniger als in den letzten, aber auch hier mit immer wieder rhetorischen Fragen. War es letztendlich nicht gleichgültig, welche Wendung die Dinge nahmen, wenn nur das Ende fern blieb? Waren es die verfluchten Gedanken des Körpers, in dem er bis zum Ende des Spieles ausharren musste? Welche Gefahren lauten in diesem Körper? Fing er schon an zu denken wie etwas Lebendiges? Ich glaube, also hier wird ein bisschen viel gefragt.
Soll ich aufhören oder darf ich noch was sagen? Zu diesem fehlenden Zusammenhang. Wir haben jetzt ein halbes Dutzend Hugh Walker-Bände oder so ungefähr vor uns. Könnte es nicht sein, dass es doch gut geplant war und er hat eben nicht in 5 Bänden gedacht, sondern in 15 Bänden und möglicherweise hat er einen Herr der Ringe vor sich gesehen. Das ist ja wirklich vom Umfang her ein dickes Ding. Vielleicht wollte er ein ganz dickes Brett bohren und hatte nur nicht die Zeit und Gelegenheit, alle Fäden in Ruhe zu entwickeln, wie er das wollte, um sie dann, wie hast du vorher gesagt, schön episch, um sie dann doch noch zusammenzuführen. Also vielleicht war es zu groß von ihm gedacht für seine Möglichkeiten. Ich weiß es nicht.
Gut möglich. Den Eindruck hat er sicher auch gehabt, weil er ja die Bände teilweise umgeschrieben hat für diese Neuausgabe. Mit neuem Text, wo er vielleicht das Ganze mit etwas mehr Muße, mehr Zeit für Planung, mehr strukturiert hat, so wie er es wollte.
Aber ich glaube, das war's. Er wird uns als Herausgeber der Reihe Terror Fantasy natürlich erhalten bleiben. Aber wir machen uns das nächste Mal an andere Abenteuer.
Da freue ich mich drauf. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ich war Anton. Tschüss.
Tschüss.